Frau Meyer-Legrand, 70 Jahre oder mehr als 70 Jahre ist jetzt der Zweite Weltkrieg vorbei. In diesem Jahr sind schon 4 neue Bücher zum Thema Kriegsenkel rausgekommen. Was macht dieses Thema so aktuell so spannend im Moment?
Ja, das ist wirklich interessant, ja, dass 70 Jahre nach dem Krieg immer noch dieses Thema so auf der Tagesordnung steht und ich habe sogar den Eindruck, regelrecht boomt. Ja, die Kriegsenkel sind jetzt an der Reihe, ihre Geschichte zu erzählen, ihre Geschichte zu entdecken. Und das hat einfach mehrere Gründe oder mehrere Motive, würde ich mal so sagen. Das hat unter anderem was mit der heutigen Zeit zu tun, mit der heutigen unruhigen Zeit zu tun und sich permanent wandelnden Gesellschaft.
Wie alt sind die Kriegsenkel? Also von was für einer Generation sprechen wir eigentlich, wenn wir jetzt sagen Kriegsenkel? Wie alt sind die?
Das kann man schlecht sagen, wie alt die sind. Also sagen wir so ab 40 und dann 40 aufwärts. Das kann man aber sehr genau ausrechnen, weil das sind nämlich die Nachkommen der Kriegskinder. Und da hat man ganz genaue Daten, dass die Kriegskinder bezeichnet man, da bezeichnet man die Jahrgänge von 1928 bis 1946, ja, als Kriegskinder.
Die jetzt so 80, genau. Mitte 70, 80, ja, genau. 90 wäre jetzt schon wieder eine ganz andere.
Ja.
Ja. Die waren dann schon junge Erwachsene im Krieg. Wir reden wirklich von den Kindern derer, die den Krieg als Kinder erlebt haben.
Ne? Genau, genau, ja. Das heißt, die Kriegskinder sind nicht nur in die Jahre gekommen, sie sind schon sehr alt und viele sind auch schon gestorben. Das heißt, die Kriegsenkel setzen sich mit ihren Eltern auseinander und versuchen häufig noch sozusagen die letzten Geheimnisse, die um Nationalsozialismus, Krieg, Flucht und Vertreibung und natürlich auch Verfolgung herumrangen, zu entdecken. Ja? Also das heißt, sie nutzen nochmal sozusagen die letzte Chance, mit ihren Eltern ins Gespräch zu kommen. Und sie sind selber in die Jahre gekommen. Also das heißt, auch da gibt es ein großes Bedürfnis nach einer biografischen Reflexion.
Und ich finde, das geht noch ein bisschen weiter. Ne? Also die letzten Jahre, die Kriegskinder-Kriegsenkel-Debatte ist ja schon ein bisschen älter.
Ja.
Sabine Bode hat viele Bücher darüber geschrieben. Es ist viel erzählt worden. Und es ging auch immer um die psychischen Leiden dieser Menschen. Nicht? Also wenn man sozusagen Kind, Tochter, Sohn eines Kriegskind ist, war zumindest die Theorie immer so, dass es dann bestimmte auffällige Merkmale sind. Würden Sie das auch so sagen oder geht es wirklich mehr ums nochmal ins Gespräch kommen?
Da haben Sie schon recht. Also es geht schon um mehr als um eine reine biografische Reflexion. Es ist schon auch mit einem Leiden verbunden. Ja? Also ich siedle ja die Kriegsenkel da an, dass ich einerseits sage, sie sind mit häufig traumatisierten Eltern aufgewachsen und mussten da ganz bestimmte Rollen übernehmen. Ja? Das heißt, sie waren die Eltern für ihre Eltern und konnten selber keine Kinder sein. Und daraus ist natürlich ein bestimmtes Leid erwachsen. Und auch aus der Auseinandersetzung mit dem Traumata ihrer Eltern ist natürlich auch ein bestimmtes Leid erwachsen. Häufig hat da sowas stattgefunden, was wir Fachleute als sekundäre Traumatisierung bezeichnen. Wir können das auch einfach als Mitgefühlserschöpfung bezeichnen. Also das macht es ein bisschen deutlich, was die Kriegsenkel in ihren Herkunftsfamilien geleistet haben.
Mhm. Ja, sie waren Kriegsenkel galten ja auch viel so als die Therapiegeneration, nicht? Also
ja.
Das, was die Eltern nicht gemacht haben, sich mit diesen psychischen Dingen auseinandersetzen, das haben die Babyboomer ja bis zur Erschöpfung getrieben. Viele von denen
genau,
sind ja ganz viel in Therapie auch gegangen und haben sich sehr gründlich erforscht.
Genau. Und da sprechen Sie etwas an, die andere zeitliche Schiene. Also das heißt, Sie sind eben nicht nur eben in diesen, sagen wir, traumatisierten Familien aufgewachsen, wo Sie die Verantwortung übernommen haben, wo Sie von Ihren Bedürfnissen absehen mussten, sondern Sie sind eben auch in eine Zeit hineingewachsen, die, also in eine Zeit der offenen Gesellschaft, wo es hieß, mehr Demokratie wagen. Ja, Anfang der 70er bis ja, Ende der 80er oder so, Anfang der 90er. Das war ja eine, gerade also die 70er, 80er waren ja eine Phase des gesellschaftlichen Experiments. Und das haben die Kriegsenkel in der Tat mitgestaltet. Ja, und dazu gehört unter anderem auch, dass sie sich selber entdeckt haben. Und da sehe ich auch einen Zusammenhang. Das heißt also, dieses Aufwachsen hat sie auch befähigt oder hat auch den Wunsch hervorgebracht, die Sehnsucht und vielleicht auch die Notwendigkeit, sich irgendwann um sich selbst zu kümmern.
Und auch Gefühle zu entdecken, nicht? Also ja. ein Merkmal vieler, die im Krieg aufgewachsen sind, war ja auch, und auch ist ja nicht nur der Krieg, sondern auch die Erziehung zu der damaligen Zeit, dass man eigentlich kaum Zugang zu den eigenen Gefühlen hatte. Ne?
Ja,
und diese
genau.
Kinder das eigentlich auch erst mal lernen mussten.
Genau. Und das haben die sozusagen in den 70er, 80ern gemacht. Das heißt, da galt einfach die Parole, das Private ist politisch. Und jede politische oder wie auch immer, jede Bewegung, die diese Generation gemacht hat, wurde daraufhin abgeklopft. Was hat das mit mir zu tun? Und das wurde von anderen Generationen, also sprich den 68ern, eher gar nicht begriffen, dass das auch eine politische Aktion ist, sich beispielsweise um die Gefühle zu kümmern, die eigenen Gefühle.
Oder die Beziehung. Ne?
Um die Beziehung, ja. Mhm. Und ich meine, was haben wir heute aus dieser Zeit? Ja? Wir müssen heute nicht mehr heiraten, wenn wir mit einem Mann oder mit einer Frau zusammenziehen wollen. Beispielsweise. Das kommt aus dieser Zeit.
Man kann sich trennen.
Man kann sich trennen, ja genau. Man muss nicht mehr in unheilsamen Beziehungen verharren. Das ist ein ganz, ganz großes Verdienst der Kriegsenkel. Mhm. So würde ich das bezeichnen.
Kommen wir erstmal zu Ihnen, bevor wir da wieder den Bogen zu Ihrem Buch Die Kraft der Kriegsenkel zur Kraft kommen. Sind Sie selber eine Kriegsenkelin? Würden Sie sich so bezeichnen?
Ja, ich würde mich schon so bezeichnen. Ja, mit all den Facetten, die es da gibt. Also,
wie sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in der Tat in einer Familie aufgewachsen, wo die Mutter mit 14 Jahren geflohen ist, ja, aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, aus Pommern geflohen ist und die hier ein sehr, sehr hartes Ankommen gehabt hat. In Niedersachsen ist sie angekommen. Und und von ihr weiß ich eben alles sozusagen über diese Zeit. Ja, also wie die Flüchtlinge behandelt worden sind.
Und Ihr Vater?
Mein Vater kommt hier aus der Nähe. Mhm. Ja, also der kommt aus der Nähe von Hamburg. Mhm. Ja. Also er war kein Flüchtling, aber dadurch, dass er sich mit einer Flüchtlingsfrau zusammengetan hat, hat er sozusagen auch seine Wurzeln verloren. Und das ist ganz interessant. Das ist auch ein allgemeines Phänomen. Das ist nicht nur in meiner Familie so, sondern ja, wir wurden plötzlich alle zu Fremden. Wir wohnten in einem kleinen Dorf. Ja, und das heißt, wir waren, glaube ich, die einzigen Flüchtlinge dort. Ja, und also dadurch, dass meine Mutter halt geflohen war, hatten wir alle diesen Außenseiterstatus.
Haben Sie Geschwister?
Ja, ich habe sechs Geschwister.
Sechs?
Ja. Ja, ich denke irgendwie, dass meine Eltern sich da über uns Kinder auch so etwas wie eine Heimat schaffen wollten. Ja. Mhm.
So. Haben Sie sich so als kleiner Fixpunkt im Außen erlebt, wenn
genau.
Sie sagen, als Außenseiter?
Ja, also ich kann schon sagen, dass meine Familie und auch meine Geschwister insbesondere so etwas waren wie das war die Kraftquelle für mich sozusagen. Ja, also wir hatten zwar auch Freundinnen und Freunde da in dem Dorf, aber wir wurden dann eben auch auf höhere Schulen geschickt. Das heißt, da wurde dann auch dieses Band zwischen den Dorfbewohnern und uns nochmal zerschnitten. Also ich habe sehr früh gelernt und das ist das, was ich eben auch immer wieder betone. Also einerseits bin ich eben auch, sagen wir so, parentifiziert worden. Also auch meine Mutter hatte nicht die Kraft, also auch gerade wegen der 7 Kinder, nicht die Kraft, auf uns Einzelne zu gucken. Wir mussten ganz viel leisten.
Waren Sie die Älteste?
Nee, die Zweite.
Die Zweite, ja. Aber das ist ja auch schon, ne?
Ja, genau, mhm. Ja. Und also auch wie andere Flüchtlinge hat sie gesagt, also wir müssen einfach uns um die Bildung kümmern. Das heißt, wir müssen eine gute Bildung haben und so weiter. Und da war sie relativ nervös. Ich würde auch sagen, ich bin auch parentifiziert worden. Also ich war auch in
Sie sind in diese Kinderrolle, Elternrolle geschlüpft. Ne?
Genau, ja. Genau. Ich habe mich um uns, meine Mutter gesorgt, wie eigentlich alle. Ja.
War sie denn auch labil? Würden Sie sagen, sie hatte da noch ein Trauma von der Flucht?
Im Nachhinein würde ich das schon so sagen, ja. Also ich habe sie häufig als sehr niedergeschlagen erlebt. So, aber natürlich auch nicht durchgängig. Natürlich war sie auch eine liebevolle Mutter. Das ist auch etwas, was ich in meiner Praxis immer wieder sage. Ich biete ja auch zum Beispiel Workshops an zu Kriegsenkeln und ihren Mütter. Ja? Viele schimpfen ja auf ihre Mütter. Also viele Kriegsenkel schimpfen einfach und sprechen von der kalten Mutter oder eben zum Beispiel auch von dem ausrastenden Vater. Sie haben eine entsprechende Erziehung erlitten, würde ich mal so sagen, im Nationalsozialismus. Dann Krieg, Flucht, Vertreibung. Das macht natürlich was mit jemandem. Ja, also da versuche ich auch immer Verständnis herzustellen. Das hilft.
Konnten Sie dieses Verständnis Ihrer Mutter auch immer schon entgegenbringen? Oder ist das dieser versöhnliche Ton, den Sie jetzt auch Ihren Eltern gegenüber haben, ist das auch ein Prozess gewesen?
Also das ist zweifellos ein Prozess. Ich würde mal so sagen, also genau wie andere Kriegsenkel habe ich alles getan, sozusagen, also meine alles getan zu haben, um meine Mutter sozusagen zu retten, also auch in Anführungszeichen gesetzt. Und natürlich ist das alles...
Haben da auch eine große Empathie wahrscheinlich entwickelt, zu gucken, wie geht es ihr gerade?
Ja, ja, genau.
Was braucht sie?
Genau, was braucht sie und so weiter und so fort. Und darüber eben auch die Fähigkeit entwickelt, die ich heute gut gebrauchen kann, als Therapeutin zuzuhören, Empathie zu entwickeln, zu gucken, welche Gründe hat denn jemand, beispielsweise heute mit mir als Kind nicht zu spielen und so weiter und so fort. Ja?
Haben Sie es zum Beruf gemacht?
Ja, das habe ich zum Beruf gemacht, wie ganz, ganz viele Kriegsenkel. Ja.
Was hat denn Ihr Vater beruflich gemacht?
Der war Arbeiter.
Mhm. Ja. Und die Mutter hatte natürlich mit den Kindern genug.
Ja, aber sie ist auch arbeiten gegangen, eben beispielsweise in der Wäscherei. Das war ihr auch immer wichtig, trotz der Kinder, trotz des Haushaltes und der großen Familie einfach nochmal rauszukommen. Insofern war sie auch ein Vorbild. Ja.
Haben Ihre Geschwister das ähnlich erlebt wie Sie oder gab es da ganz unterschiedliche, bei den Jüngeren vielleicht eine andere Wahrnehmung als bei den Älteren?
Ich glaube, dass wir alle das in ähnlicher Weise erfahren haben, ja, erlebt haben, ja. Das kann man schon so sagen, ja. Aber nicht alle haben daraus einen Beruf gemacht, aber alle haben was ganz Besonderes gemacht, so. Und ja, da würde ich auch sagen, das ist auch so typisch Kriegsenkel, dass eben sehr viele angefangen haben, also Berufe beispielsweise zu wählen, die Sinn machen, die einen Sinn haben. Ja, also alle. Also
Lehrer, Arzt.
Ja, zum Beispiel. Ja, oder Erzieherin. Oder eben, ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, die Journalistin ist. Wenn ich immer so aufzähle, das sind eben die Psychologinnen und Therapeuten und so weiter und so, Juristen und so weiter, auch Menschen, die so eine gerechte Welt wollen. Es sind auch Journalisten und Journalistinnen, die da so unterwegs sind mit diesem Verständnis, ja. Also ein Beruf muss Sinn machen. Oder wie kann ich mein eigenes Ding im Beruf machen? Das ist sozusagen durch die Kriegsenkel in die Welt gekommen. Ja?
Oder durch die frühe Verantwortung oder was würden Sie sagen?
Ja, durch die frühe Verantwortung, die wir hatten. Ja, und durch dieses Leid, das wir auch gesehen haben. Ja. Und in den 70er Jahren, wie gesagt, haben wir uns dann eben so wichtig genommen, dass wir uns quasi zum Nabel der Welt gemacht haben. Und das war gut so. Ja, das war einfach gut.
Jetzt ist ja in der bisherigen Forschung immer gesagt worden, es gibt so zwei Arten Kriegsenkel. Also es gibt Eltern, die sind geflüchtet, so wie ihre Mutter. Und es gibt die Ausgebombten. Und bei den Geflüchteten sagt man ja immer, da war ganz viel dieses Zusammenhalten, Sparsamkeit, und diese Angst, nochmal alles zu verlieren. Mhm. Und bei den Ausgebombten hat man ja ganz oft diese Panik oder diese Angst vor den Kriegswirren.
Ja.
Haben Sie bei Ihrer Mutter das auch so erlebt, dass die einfach alles außer die große Kinderschar zusammenhalten wollte?
Wofür sie gesorgt hat, ist einfach für Bildung, das sagte ich schon mal. Ne? Mhm. Das ist was sehr Typisches für sie. Für die Flüchtlinge kann man so sagen, ne? Das Bildung kann man einfach nicht verlieren. Ja, das hat man einfach. Und ansonsten war das eher so eine Haltung bei ihr, dass sie auch schnell Sachen aufgeben konnte. Also
hatte gelernt, dass man nichts bewahren kann.
Genau, ja. Mhm. Und das hatte auch mindestens zwei Seiten.
Sie meinen die positive Seite natürlich, ne, dass man nicht alles hortet.
Genau.
Die negative, dass man vielleicht einfach auch zu schnell was
weggibt.
Weggibt und der andere vielleicht auch das Gefühl hat, es wird nicht so richtig wertgeschätzt.
Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Also sie hatte so einen Spruch, so, sie sagte häufig, so schnell kann Heimat aufgegeben werden.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und das war so typisch für sie. Ja. Im Zweifel hat sie eine bestimmte Position dann auch schnell aufgegeben. Also gerade in Bezug auf die Flüchtlinge möchte ich auch nochmal betonen, also was für einen wertvollen Beitrag, was für einen wertvollen kulturellen Beitrag diese Bevölkerungsgruppe sozusagen für die Bundesrepublik geleistet hat. Ja, also manche sprechen ja von einer nachgeraden Kulturrevolution, die da passiert ist. Ja, also das sozusagen, also entweder katholische Bevölkerungsgruppen oder evangelische Bevölkerungsgruppen in genau die entgegengesetzten Gebiete der Bundesrepublik ziehen mussten und dafür einfach für ein ganz anderes Leben gesorgt haben. Flüchtlinge haben häufig schon eine andere Welt gesehen. Und dadurch ist was ganz Neues in die Bundesrepublik gekommen, beziehungsweise auch in die Familien gekommen. Und so habe ich das auch erlebt. Meine Mutter hat zum Beispiel eine ganz, ganz harte Erziehung erlitten. Also die wurde für jede Kleinigkeit geschlagen. Ja, sie hatte aber dadurch, dass sie so als Flüchtling sozusagen, als Geflüchtete einen ganz freien Status hatte, hatte sie die Möglichkeit, auch in der Erziehung ganz anders mit uns umzugehen.
Mhm. Ja? Konnte sich von ihren Glaubenssätzen lösen.
Ja, mhm. Ja. Also wir wurden zum Beispiel eher anti-autoritär, laissez-faire erzogen.
Großeltern waren auch nicht mitgekommen. Ne?
Genau, also die wohnten dann irgendwo, ja. Und auch die Großeltern, die also von der väterlichen Seite, haben sich nicht sonderlich eingemischt, weil die haben meinen Vater sozusagen auch aufgegeben und damit unsere Familie. Wir waren halt die Flüchtlinge. Ja.
Also hatte das auch was Positives? Was?
Ja, das Außenseitertum hatte insofern auch was Positives. Das kann ich schon einfach so sagen. Ja.
Jetzt haben Sie selbst Ihre deutsche Heimat ja auch verlassen und sind ins schöne Brüssel gegangen, Belgien.
Ja.
Wie kam das?
Gelebt habe ich da nicht, aber ich arbeite da. Ich habe meinen Mann...
Ihr Mann ist Belgier.
Mein Mann ist Belgier, genau. Und darüber kommt diese Verbindung überhaupt zustande. Über die Kunst kennengelernt. Ich war eine Zeit lang auch als Künstlerin unterwegs. Also auch ganz kriegsenkelmäßig sozusagen habe ich mich auf verschiedenen gesellschaftlichen Terrains ausprobiert. Und auf diesem Wege habe ich meinen Mann kennengelernt, der in Berlin gelebt hat zu der Zeit. Ja, ich muss sagen, das ist für mich eine ganz große Bereicherung, weil auch das ist sehr typisch für Kriegsenkel, dass sie natürlich immer auch ins europäische Ausland geguckt haben. Ja, wie werden wir Deutschen da eigentlich angesehen? Und haben wir da nicht noch irgendwas gut zu machen, beispielsweise? Und ich glaube, dass es irgendwie auch auf einer unbewussten Weise auch der Versuch war, da tatsächlich wieder mit dem eigenen Leib sozusagen, also der Versuch, etwas gut zu machen. Denn die Familie meines Mannes, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, Die Kraft der Kriegsenkel, die Familie meines Mannes ist ja auch also zum Teil sehr, sehr schwer betroffen gewesen vom Zweiten Weltkrieg.
Mhm. Ja. Inwiefern?
Ein Onkel ist zum Beispiel im KZ gewesen, ja, der ist völlig zerstört zurückgekommen. Ein anderer war ein Zwangsarbeiter. Und ich hatte ganz große Angst, in diese Familie zu gehen. Und es war für mich eine sehr große Überraschung, wie warmherzig ich da aufgenommen worden bin. Ja. Also mittlerweile hatte man, also gerade dieser Mensch, also dieser Onkel, der als Zwangsarbeiter hier in Deutschland war, hat interessanterweise seine große Liebe hier entdeckt. Also Krieg hat auch sehr verschiedene Gesichter. Und gerade dieser Mensch hat mich da sehr, sehr warmherzig aufgenommen.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Mann diesen Begriff Kriegsenkel, dass er damit was anfangen kann? Mittlerweile ja sicherlich, aber
mittlerweile
konnte.
Schon, auf
also
jeden Fall.
Also ist das was typisch Deutsches? Oder?
Ja, das ist schon was typisch Deutsches. Ja, 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 genau. Aber er hat auch ein ganz, ganz großes Anliegen in dieser Beziehung. Er ist zum Beispiel daran beteiligt, an dem Entwurf beteiligt, der Brücke, die über den Albertkanal geht, die wurde vor 10 Jahren neu errichtet. Und da hat er dafür gesorgt, als Künstler, dass da ein Dokumentationszentrum entsteht über den Zweiten Weltkrieg. Denn dort...
Wo ist das? An welcher Stadt?
Riemst. Mhm. Dort sind die Deutschen nach Belgien sozusagen rüber gegangen, beziehungsweise hat von dort aus ist der Überfall auf Belgien gestartet worden. Ja. Mhm. Und er ist an zentraler Stelle sozusagen mit seinem Bauprojekt, mit dieser wunderbaren Brücke, die er zusammen mit einem Ingenieur entwickelt hat. Und er hat sozusagen dafür gesorgt, dass die umliegende Bevölkerung sich neu damit auseinandersetzt.
Ja. Als Erinnerungsarbeit sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Was ist damals passiert? Ja. Wie ist das?
Genau. Mein Mann Joseph Legrand, der hat eben dafür gesorgt, dass sich die umliegende Bevölkerung neu damit auseinandersetzt. Also die sogenannten Veteranen setzen sich neu damit auseinander. Er hat festgestellt, dass auch diese Menschen noch fast, also wie soll ich sagen, noch unter dieser Hypnose stehen des Zweiten Weltkriegs. Sie machen sich heute zum Teil noch gegenseitig Vorwürfe. Mhm. Ja, zum Beispiel hat eine Familie, nur mal so eine kleine Anekdote, eine Familie hat kurz bevor dieser Angriff war, ist für einen Einkauf in die nächstgelegene Stadt gefahren und hat die Kinder, wie üblich, mal alleine gelassen. Ja. Und in dieser Zeit ist dieser Überfall passiert und die Kinder sind irgendwie verschwunden. Und das machen die Nachbarn dieser Familie, denen immer noch zum Vorwurf. Das muss man sich vorstellen. Ja, also da ist noch kein Gespräch drüber gelaufen, hat noch kein Gespräch stattgefunden.
Wo sie das ja hätten gar nicht wissen können, was
Nein,
da passiert.
Nein, eben. Ja.
Also ganz komische Beziehungsverwicklungen noch.
Genau.
Jetzt haben Sie eine gemeinsame Tochter, die ist 20. Mhm. Würden Sie sagen, die ist eine Kriegsurenkelin oder hat das Ganze irgendwann auch mal ein Ende?
Nö, ich würde mal ganz stur sagen, die Kinder der Kriegsenkel, das sind die Kriegsurenkel. Ja, also das heißt, ich möchte gerne so die Aufmerksamkeit sehr hoch halten darauf, was haben wir weitergegeben? Ja, geben wir unsere Traumata sozusagen weiter? Geben wir unsere Verunsicherung weiter? Ja, die unter anderem daher rührt, dass wir eine ganz besondere Rolle in der Familie hatten. Eben, wir sind einfach zu schnell in zu große Schuhe gesteckt worden. Das bedeutet einerseits eine große Verunsicherung, andererseits aber eben überall immer Verantwortung übernehmen.
Haben Sie bei Ihrer Tochter extra versucht, das anders zu machen?
Ja, ja.
Sie durfte Kind sein?
Sie durfte Kind sein, ja. Und etwas, was sie auch hin und wieder richtig eingefordert hat. Wenn wir mal daneben lagen, dann hieß es, ich bin hier das Kind. Ja, also da haben wir sofort eine Korrektur bekommen. Ja.
Und das natürlich schon. Was sagt die so zu ihrer Kriegsenkelarbeit? Kann die damit was anfangen?
Ja, dieser Begriff ist natürlich für sie, selbst wenn sie mich da jetzt schon seit x Jahren...
bisschen retro wahrscheinlich.
Ne? Ja, genau. Dieser Begriff ist natürlich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch für sie. Aber wie gesagt, also ich möchte gerne die Aufmerksamkeit darauf halten, sehr hoch halten. Was haben wir eigentlich weitergegeben? Wie gesagt, einerseits die Verunsicherung, andererseits aber auch, wir wollten es besser machen. Und dann, womit die Generation Y ja eben auch unterwegs ist, die wollen ihr eigenes Ding machen. Und da denke ich, da stehen sie genau in der Tradition der Kriegsenkel. Ja, das ist das, was wir ihnen beigebracht haben.
Sie haben uns heute einen Song mitgebracht von dem wunderbaren Leonard Cohen. There's a crack in everything. Wieso den Song, wieso bei dem Thema?
Naja, ich denke irgendwie, und so funktioniert eben auch meine Arbeit. Ich denke, also einerseits haben die Kriegsenkel schon sehr viel Leid erfahren, sehr viel Leid gesehen, sind mit sehr viel Leid aufgewachsen. Andererseits, und das frage ich immer, was haben die Kriegsenkel daraus eigentlich gelernt? Ja, also wissen Sie, wir haben nicht die vorbildlichen Eltern, die uns sozusagen was vorgelebt haben. So mit anderen Worten, da geht's lang. Ja, nein, aber wir hatten Eltern, die sozusagen Brüche in ihren Biografien hatten. Und da denke ich, ja, da blitzte häufig die Sehnsucht auf.
Und die sehen Sie auch in Leonard Cohen.
Genau.
Dann hören wir da mal rein.
Yeah, the war poor little dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free.
Sie hören in der Info den Talk. Heute mit Ingrid Meyer-Legrand. Sie hat ein Buch geschrieben, Die Kraft der Kriegsenkel. Wie Kriegsenkel heute ihr biografisches Erbe erkennen und nutzen. Die Kriegsenkel geben sozusagen wieder was an ihre Kinder weiter, also das eigene Ding zu machen. Sie versuchen ja in Ihrem Buch ein bisschen wegzukommen von dem, worunter man alles gelitten hat und das aufzuarbeiten. Das ist ja sicherlich der erste Punkt. Aber Sie sagen, die Biografie der Kriegsenkel bedeutet auch, dass man eine ganz unentdeckte Kraft auch heben kann und nutzen kann für sich selber. Wo sehen Sie diese Kraft?
Ja, ich denke einfach, die Kriegsenkel haben einfach sehr, sehr früh Verantwortung übernommen. Ja, in ihren Familien, für sich, für ihre Eltern, für ihre Geschwister und so weiter und so fort. Und sie mussten sich eigentlich von Anfang an alleine organisieren. Ja, und diese Fähigkeit, die sie da sozusagen entwickelt haben, die ist ja im Erwachsenenalter nicht weg, ja, sondern ganz im Gegenteil. Das haben viele bereits im biografischen Rucksack, wenn sie so wollen, und können damit sehr, sehr gut losgehen. Und es ist in der Tat so, dass sehr viele Kriegsenkel in sehr verantwortlichen Positionen sind. Und oder selbst wenn nicht, fühlen sie sich immer sehr verantwortlich für den gesamten Laden. Ja? Also das ist das, was wir weitergegeben haben, denke ich. Denn ja, die Kriegsurenkel, also die Nachkommen von uns, unsere Kinder, die lassen sich so schnell nichts sagen. Ja.
Andererseits, die Kriegsurenkel legen ja auch sehr viel Wert, und das fand ich schön, wie Sie das von Ihrer Tochter gesagt haben, ich will auch Kind sein, nicht? Also die wollen auch die Leichtigkeit des Lebens und beharren da auch drauf, wollen chillen und wollen eben auch sich nicht zu früh in Verantwortung packen lassen. Ne?
Genau, das finde ich auch richtig. Also das heißt, sie sind da in ihrer Rolle. Ja, also das hat gar nicht mehr mal so viel mit chillen oder so zu tun. Also ich halte auch diese Generation für sehr verantwortungsbewusst. Also alleine, wenn man so sieht, was die neuen Väter alles so machen. Ja? Und ich denke, das ist auch ein Ergebnis unserer Erziehung. Ja? Aber die sind einfach rollenbewusster. Und das ist das, was wir ja nicht gelernt haben. Ja? Wir durften in der Familie im Zweifel Chef spielen. Ja, obwohl wir Kinder waren. Das hat uns einerseits überfordert, andererseits hat es uns eine grandiose Position gegeben. Und damit auch sozusagen dann außerhalb der Familie klarzukommen, darum geht es häufig. Also beispielsweise in meinen Therapien oder Beratungen. Ich versuche immer, so etwas wie Rollenklarheit herzustellen. Ich frage immer, in welcher Position arbeiten Sie da eigentlich? In welcher Position befinden Sie sich eigentlich in Freundschaften? Sind Sie da immer die Gebende beispielsweise? Und also das ist auch ein biografisches Erbe der Kriegsenkel, dass sie auch ja, in ihrem übrigen Leben, also heute sozusagen, immer noch nicht in ihrer richtigen Rolle sind.
Also die Rolle würde ja bedeuten, mal zu wechseln, ne? Auch mal die Nehmende zu sein.
Genau, also geben und nehmen sollte ausgeglichen sein. Man sollte sich als Angestellte nicht immer und ständig für den gesamten Laden verantwortlich fühlen. Man sollte sich auch als Chefin positionieren können oder eben auch in der Ehe, ja, oder in Beziehung nicht immer die Gebende zu sein. Das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Kapitel, weil also Kriegsenkel haben es schwer mit Beziehungen. Weil sie gelernt haben, Beziehung einzugehen heißt, Arbeit leisten zu müssen, arbeiten. Ja. Und das kann man aber verändern, ja. Wenn man eben fragt, in welcher Rolle sind sie da eigentlich? Sind sie nach wie vor in der Mutterrolle beispielsweise oder in der väterlichen Rolle? Also für Jungs gilt das Gleiche, für Männer gilt das Gleiche. Auch sie haben ihre Eltern sozusagen retten wollen.
Was wäre denn so ein typischer Klient, der zu Ihnen kommt und Sie haben so eine Methode, Storyboard, was machen Sie mit denen?
Ja, so ganz typisch ist, dass jemand sagt, ich fühle mich wie auf der Flucht. Ich muss permanent meinen Job wechseln oder meinen Wohnort wechseln oder meine Beziehung wechseln. Ja, und das hat eben genau diese Motivlage. Ja, dass ich sage, also, dass viele eben von Anfang an Verantwortung übernehmen mussten. Mhm. Und das eben sozusagen auf allen Ebenen ihres Lebens auch noch heute machen.
Und dann Angst bekommen, wenn sie in einer Rolle sind oder in einer Funktion und dann schnell wieder was Neues machen?
Ja,
oder?
Also weil sie sind häufig überfordert. Also ja, weil sie permanent leisten müssen. Und dieses Aussteigen, was viele machen, das habe ich ja mal als Stop and Grow bezeichnet. Also nicht Stop and Go, sondern Stop and Grow. Das heißt, die steigen häufig aus ihren Beziehungen, aus ihren Jobs oder eben auch aus irgendwelchen Wohnverhältnissen, weil sie sich nicht auseinandersetzen können, weil sie nicht ihre Rolle gefunden haben. Wenn ich dann also mit einer Methode, mit einer biografischen Methode arbeite, die nenne ich mal Life Storyboard, dann wird zunächst mal in die Herkunftsfamilie geguckt. Und häufig reicht es schon,
da zu sehen, was hat man da für eine Rolle gehabt.
Genau. Also da den Zusammenhang herzustellen zwischen kriegstraumatisierten Eltern und der Rolle, die man da hatte. Mhm. Ja, und dann gehe ich weiter und gucke an, welche Rolle hatten sie eigentlich in der Schule? Welche Rolle hatten sie dann in ihrer Generation? Oder was für eine Rolle hatte die Generation für die Gesellschaft? Ja, was wurde da gemacht? Was hat man da versucht? Und dann bis hin zur Ausbildung oder zum Studium. Und wenn man da so diesen roten biografischen Faden wieder erkennt, dann ist es häufig so, dass man sagt, ja, ich habe eigentlich von Anfang an mich in der und der Kompetenz eingeübt. Was ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe mich eingeübt in die Kompetenz, zuzuhören, Trost zu spenden und so weiter. Das ist kongenial für meine therapeutische Tätigkeit, ja, oder für meine Tätigkeit als Coach. Ich habe mich selber gemanagt, beispielsweise. Das ist auch kongenial für meine heutige Position als Coach, beispielsweise. Mhm. Ja, also das heißt, Kriegsenkel haben schon sehr, sehr häufig ganz früh angefangen, auf diesen verschiedenen biografischen Stationen bestimmte Kompetenzen auszubilden.
Und es geht also auch darum, das Augenmerk dann auf diese Kompetenz zu legen.
Genau.
Aber vielleicht das andere dann auch mal zu machen, nicht? Also zu sagen,
ja,
so lehn dich mal zurück, sieh auch, was du sozusagen schon geschaffen und.
Ja, es geht durchaus auch darum, immer wieder das Leid anzuerkennen und zu würdigen. Mhm. Ja, also wenn ich sage, wir müssen ressourcenorientiert gucken, heißt es nicht, dass wir das Leid aus den Augen verlieren. Ganz im Gegenteil, ich bin keine Befürworterin davon, dass irgendwer irgendwas seinen Eltern beispielsweise verzeihen muss. Die haben wahnsinnig viel erlitten, manchmal mit prügelnden Vätern, prügelnden Müttern, kalten und herzlosen Eltern. Viele sind so verzweifelt, dass sie sich gefragt haben, sind das meine Eltern? Ja, also da von denen zu verlangen, Abstand zu nehmen von ihrem Leid, das ist zu viel verlangt. Ich sage immer, das Leid muss so lange angeguckt werden, bis da irgendeine Entspannung eintritt, irgendein Frieden eintritt.
Ja? Aber das muss nicht der Frieden mit den Eltern sein,
nein,
sondern mit sich selber.
Mit sich selber. Mhm. Was man als Kind, als Heranwachsende erlebt und erlitten hat. Also das muss gewürdigt werden. Das ist häufig der erste Schritt, den ich sozusagen mit meinen Klienten und Innen einleite. Ja. Ein weiterer Schritt ist der, dass ich behutsam frage, was haben Sie aus der Auseinandersetzung gelernt, aus der Auseinandersetzung mit diesem Leid, mit diesen Situationen, die Sie erlebt haben. Und das ist häufig erstaunlich, was dann so gesagt wird. Ja. Und wie gesagt, wir bleiben nicht bei der Herkunftsfamilie stehen. Wir gehen über die Schule, über die Generation, ja, wo die Kriegsenkel eben auch die Chance ergriffen haben, so 70er, 80er, bis in die 90er Jahre hinein.
Andere Wege zu gehen.
Andere Wege zu gehen, als das, was bislang möglich war. Das heißt, sie haben sowohl ihre eigenen Lebenswege gestaltet, als auch die Bundesrepublik mitgestaltet. Also der Bundesrepublik ein einzigartiges Profil verliehen. Ja, das würde ich schon so sagen.
Jetzt bringen Sie ja noch einen weiteren Aspekt in Ihrem Buch auf. Sie haben ja gesagt, Sie kommen aus einer Flüchtlingsfamilie, sehen sich selbst auch sozusagen als Kind von Flüchtlingen. Jetzt haben wir seit Mitte 2015 ja selber viele Flüchtlinge hier in Deutschland. Und ich habe es zum Beispiel so erlebt, dass einige Kriegskinder, also die Älteren und auch Kriegsenkel, dass denen das zu viel war. Ne? Also die eine Seite, denen war es zu viel, war, fachlich würde man wahrscheinlich von einer Retraumatisierung sprechen. Und andere haben das einfach als Chance gesehen, ihre Kompetenz da auch einzubringen und viel von ihren eigenen Gefühlen da auch wiedergefunden. Wie haben Sie das erlebt? Auch für sich selber?
Also durchaus auch so gemischt. Ich bin selber sehr froh, also so eine Nähe zu einer Problematik zu haben, die ich eben von zu Hause kenne. Ja, und das, ich finde das sehr interessant, also nachvollziehen zu können, was meine Mutter unter Umständen damals erlebt hat.
Sie machen ja Supervision auch für Flüchtlinge,
ja, genau.
Flüchtlingsfrauen.
Ja, ich bin Supervisorin für Teams, die mit geflüchteten Menschen zu tun haben, also insbesondere mit Jugendlichen. Meine Mutter ist auch als Jugendliche geflohen, also 13, 14 war sie. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich mache eine monatliche, kostenfreie Supervision für ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, vor denen ich den Hut ziehe, also mit welchem Engagement die dabei sind.
Und wo würden Sie sagen, ist das Parallele und wo ist es dann doch anders? Die Flüchtlinge, die jetzt kommen, kommen ja aus einem komplett anderen Kulturkreis. Würden Sie sagen, das ist eigentlich egal? Flüchtling ist sozusagen?
Natürlich ist es für unser Land nicht egal, das ist ganz klar. Das heißt, wir müssen da auch nochmal so ganz besonders hingucken. Ja, also wie kann da die Integration vonstatten gehen? Ja? Und dennoch ist der Diskurs über die Geflüchteten genau derselbe wie nach dem Krieg. Ja, auch die Flüchtlinge damals, die wurden mit Unkraut verglichen, dass man nicht mehr los wird. Ja, auch da wurde von einer Überfremdung gesprochen. Das ist ganz interessant, sich das nochmal anzugucken. Also im Zweifel auch nochmal alte Zeitungen zu lesen oder so. Oder man ist fast mit demselben Vokabular unterwegs wie heute. Und das ist erschreckend. Muss ich sagen, das ist erschreckend. Und auch als die große Flüchtlingswelle aus der DDR sozusagen über unser Land geschwappt ist. Dasselbe Vokabular. Sie haben doch eine andere Kultur. Das waren Deutsche. Das waren Deutsche. Also auch die frühen Geflüchteten, es waren Deutsche. Und trotzdem hat man da von einer anderen Kultur gesprochen. Bei den DDR-Flüchtlingen hat man auch von einer anderen Kultur gesprochen. Heute ist es ein Grund, diejenigen, die in der DDR sozialisiert worden sind, immer noch anders zu bezahlen. Also ja, ich denke, da gibt es noch ganz viel, wie soll ich sagen, also da muss noch viel gelernt werden einfach. Ja, und ich denke mir, also das, was Sie angesprochen haben, es gibt tatsächlich das auch unter den Kriegskindern, die Möglichkeit haben, dann nochmal hinzugucken, wie ist es mir damals ergangen? Damals ist es mir nicht so gut ergangen, also helfe ich denen doch und so weiter. Das machen ja tatsächlich sehr, sehr viele, aber nicht alle Kriegskinder. Ein Teil der Kriegskinder sagt eben auch, uns hat man damals nicht geholfen, warum soll ich denen heute helfen?
Glauben Sie, das ist eine Angst vor den eigenen Gefühlen oder?
Das kann gut sein.
Trägheit?
Ja, genau. Ja. Das kann gut sein, dass es einfach ein Schutz ist. So könnte ich mir das auch vorstellen, ja. Für uns ist es, glaube ich, eine ganz große Möglichkeit, ja, auch mit diesem alten Leid nochmal in Verbindung zu kommen.
Und bei denen, die sich da ehrenamtlich engagieren, was merken Sie da? Was kommen da für Gefühle hoch?
Das sind zum Teil Kriegsenkel oder Kriegsurenkel, die sagen zum Beispiel, also Mama, ich mache es für dich, ja, dass ich mich da engagiere. Oder dass ich etwas mit Migranten mache. Also Kriegsenkel haben sich immer in der Sozialarbeit engagiert und haben schon sehr früh angefangen, mit Migranten zu arbeiten. Ja? Überhaupt mit den Marginalisierten dieser Gesellschaft. Also auch da ein ganz großes Potenzial.
Jetzt ist diese Flüchtlingswelle ja schon fast 2 Jahre alt. Nicht?
Ja.
Wie haben Sie das wahrgenommen? Also von der Willkommenskultur zu dem heute? Merken Sie, die Begeisterung nimmt ab? Ist da ein Realismus eingekehrt? Würden Sie sagen, Sie sehen das heute in der Arbeit auch anders? Die ehrenamtlichen Helfer verändern sich? Ist da irgendein Prozess eingetreten?
Das kann ich so nicht beobachten. Das kann ich nicht beobachten, nein. Natürlich nehme ich eine andere Atmosphäre insgesamt in der Gesellschaft wahr. Das ist klar. Die Euphorie ist abgeklungen. Andererseits nehme ich nach wie vor ein ganz, ganz großes Engagement wahr und auch Unverständnis demgegenüber, dass bestimmte Stellen wieder abgebaut worden sind, die sozusagen für diese Flüchtlinge, für die geflüchteten Menschen eingerichtet worden sind. Ja, dass da schon wieder Hilfemaßnahmen auf dem Rückzug sind. Ja, also da nehme ich auch ein großes Unverständnis wahr.
Und für Ihre eigene Arbeit, was ist für Sie jetzt der nächste Schritt? Also Sie bieten ja noch viel diese Labs an Storyboard-Arbeit. Ist das das, was Sie die nächsten Jahre auch machen? Glauben Sie, dass Sie sich irgendwann dieses Thema auch für sich beiseite legen können?
Naja, das, was ich anbiete, ist ja eine biografische Reflexion, ja? Also im weitesten Sinne sozusagen. Die kann man vertiefen, therapeutisch vertiefen. Man kann die aber eben auch als Beratung oder als Coaching-Leistung oder so in Anspruch nehmen. Ich bin nochmal darauf gestoßen worden, bei allem die zeitgeschichtliche Schiene mit zu berücksichtigen. Ja, das ist das, was eben die Kriegsenkel-Thematik so deutlich macht. Würden wir... Und Kriegsenkel haben sich ganz lange so gefühlt. Würden wir das Ganze nur individuell betrachten, würden wir sagen, die haben alle eine Macke. Ja, die haben einen Burnout, die haben eine individuelle Macke, die haben eine psychische Störung. So. Wenn ich das aber in einen gesellschaftlichen Kontext einbette, dann kann ich sagen, Kriegsenkel sind überhaupt nicht komisch. Ja, sondern ihre Problematik, ihre Thematik, und so sage ich das, ihre Thematik hat etwas mit dem zeitgeschichtlichen Rahmen zu tun. Ja? Und wie ich ja schon eingangs gesagt habe, der zeitgeschichtliche Rahmen, der ist einerseits so Krieg und so weiter und so fort und andererseits die offene Gesellschaft. Eben auch die Frage, was macht die offene Gesellschaft mit den Lebensläufen Einzelner? Wie kommt die Psyche mit dieser offenen Gesellschaft zurecht, mit diesen Multi-Optionen, die wir haben. Ja? Also das heißt, da haben wir diese Problematik, diese Thematik wird bleiben, ja, auch bei den Kriegsurenkeln. Wir werden irgendwann vielleicht nicht mehr über den Krieg sprechen, aber wir werden über die offene Gesellschaft sprechen, wir werden über die Rigorosität der liberalistischen, neoliberalistischen Gesellschaft sprechen müssen, in den Therapien, in den Coachings. Ja.
Sie meinen den Zwang sozusagen, sich selbst immer neu zu erfinden und
genau.
Neu zu entscheiden.
Neu zu entscheiden, sich selbst zu optimieren, permanent. Ja. Also immer gucken, ob man die nächste Welle noch kriegt und so weiter und so fort. Das ist ja eine wahnsinnige Herausforderung, vor der wir heute stehen. Ja. Deswegen kommen Kriegsenkel in meine Praxis. Ja. Und vielleicht kann ich auch so sagen, dass Kriegsenkel sehr, sehr gut auf diese Gesellschaft vorbereitet sind. Ja. Also, und wenn wir das im Blick haben, also wenn wir diese gesellschaftlichen Faktoren im Blick haben, dann gibt es da auch wunderbare Lösungen. Ja. Dann heißt es zum Beispiel, Kriegsenkel neigen dazu tatsächlich, ganz schnell Arbeitsplätze zu verlassen, Arbeitsstellen zu wechseln. Also sie können es. Das ist eine Fähigkeit. Sie können schnell Beziehungen verlassen und so weiter. Sie können es. Eine große Fähigkeit. Ich glaube, was neu eingeübt werden darf, ist das Bleiben. ja, und aushandeln, die Rolle neu bestimmen, ja, und da sozusagen die Leistung ein bisschen rauszunehmen, sich permanent anstrengen zu müssen, permanent Leistung zu zeigen, das ein bisschen zu regulieren, neu zu regulieren. Darin sehe ich so meine Arbeit, auch zukünftig.
Zum Schluss, wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie hätten diese Kriegsenkelbiografie nicht, glauben Sie, aus Ihnen wäre was ganz anderes geworden?
Oh, das ist eine schwere Frage. Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das kann man einfach nicht so, das kann ich nicht so beantworten. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie ich groß geworden bin, die Auseinandersetzung, die ich darüber gehabt habe. Also ich kann auch durchaus meinem Leid etwas abgewinnen. Ich kann auch durchaus Danke zu meiner Mutter oder zu meinem Vater sagen beispielsweise. Ich bin da sehr ausgesöhnt und bin sehr dankbar, muss ich sagen. Ja.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.